Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die großen Kirchen in Deutschland schrumpfen und das ist ein Trend, der schon seit einiger Zeit anhält. Nun sind Kirchen oder überhaupt Religionsgemeinschaften ja keine Wirtschaftsunternehmen, aber gerade die katholische Kirche in Deutschland und die evangelischen Kirchen hierzulande stecken trotzdem in finanziellen Zwängen. Nur, wie geht man damit um? Können Kirchen ihren wirtschaftlichen Schwierigkeiten sozusagen mit derselben Logik begegnen, wie das Unternehmen und Behörden tun? Also der Logik von Einsparmaßnahmen und Fusionen. Bislang sieht es genau danach aus und schon länger erzeugt das Widerstand. Darum geht es im ersten Teil der Sendung. Und wir richten den Fokus heute auf China und fragen uns, wie die rund 100 Millionen Christen im Land dort Weihnachten feiern und wie sie dort in ihrer Religionsausübung eingeschränkt werden. Jede Kirchengemeinde muss mindestens 300 Mitglieder haben, so legt es ein neues Kirchengesetz fest, das die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg Mitte November erlassen hat. Und die Konsequenzen sind absehbar. Gemeinden, die kleiner sind, und das sind gerade in den ländlichen Regionen Brandenburgs nicht wenige, könnten zusammengelegt werden. Und dagegen regt sich Protest. Auch deswegen, weil die Kirchenmitglieder in den kleinen Gemeinden meinen, die Kirchenleitung in Berlin, die schätzt die Situation vor Ort völlig falsch ein. Denn nur weil die Gemeinden ja klein sind, heißt das nicht, dass nicht vor Ort auch ein funktionierendes Gemeindeleben existiert. Außerdem, die jahrzehntelange Landflucht, die gehe zu Ende, Leben auf dem Land, das werde wieder attraktiv. Und nicht nur deswegen solle man, so der Titel der Protestinitiative, die Kirche im Dorf lassen. Und notfalls, so haben die betroffenen Gemeinden bereits angekündigt, will man die Anordnungen der Kirchenleitung schlicht ignorieren. Thomas Klatt hat eine Gemeinde im Landkreis Prignitz, nordwestlich von Berlin, besucht.
Ein Transparent wird aufgestellt. An der Dorfkirche Düppo, an der B5, kurz vor dem brandenburgischen Perleberg. Darauf steht: Kirche im Dorf lassen, keine Zwangsfusion von Kirchengemeinden.
Herr Weger, 3,40 Meter mal 1,73 Meter ins Bauzaunfeld, oder?
Es ist eines von mittlerweile mehr als 40 Protestplakaten, vor allem in der Prignitz, einem Landstrich nordöstlich der Elbe. Grund: Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz hat beschlossen, dass eine Kirchengemeinde nur noch dann eine Kirchengemeinde ist, wenn sie mindestens 300 Mitglieder hat. Jetzt macht die Basis dagegen mobil. Anne Petrick aus der Kirchengemeinde Rosenhagen.
Also in Rosenhagen sind es fast 50% der Einwohner, die in der evangelischen Kirche sind und die da ihre Kirchensteuern zahlen. Diese Mindestgemeindegliederzahl von 300 scheint mir auch sehr willkürlich festgelegt. Rosenhagen hat noch nie 300 Mitglieder in der Kirche gehabt, noch nie in seiner Geschichte. Und jetzt will man sozusagen daraus große Kirchengemeinden zusammenschließen. Die kleinen Kirchengemeinden verlieren ihre Körperschaften, das heißt, sie verlieren ihren Namen, ihr Siegel. Und natürlich auch die Berechtigung, über ihr Geld zu verfügen. Und insgesamt macht das natürlich nicht unbedingt Mut, den Ehrenamtlern weiter zu arbeiten.
Das aber sei Kern der Dorfgemeinden, das ehrenamtliche Engagement und die Selbstbestimmung als Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Auch Siegfried Weger, Gemeindekirchenrat in Lekte, macht mit bei der Protestinitiative Kirche im Dorf lassen.
Wir sind gut drauf. Wir haben für Neugeborene einfach ein Freudeläuten. Und das ist sehr gut angekommen, auch bei Nichtkirchenmitgliedern. Die Leute sind viel interessierter an der Kirche. Also wir gewinnen dadurch, das merke ich. Das Verständnis für diese Maßnahmen, die eingeleitet wurden seitens der Kirchenoberen, ist bei kaum jemand vorhanden.
Kirche sei eben mehr als nur Kirchenmitgliedschaft. Auch Nichtchristen würden sich für ihre Dorfkirchen einsetzen.
Sie beteiligen sich auch an, sei es Aufräumarbeiten, sei es Sanierungen, alles unentgeltlich. Und das Ehrenamt, das wir ausüben, ist unentgeltlich. Und wenn das wegfällt irgendwann, dann werden sie Hauptämter kommen lassen. Und diese Hauptämter bedeutet eine Kostenexplosion in meinen Augen.
Verlieren die Gemeinden ihre Eigenständigkeit und bisherigen Selbstbestimmungsrechte, würden sich kaum noch Ehrenamtliche finden, befürchten Weger und seine Mitstreiter. Es bestehe die Gefahr, dass sich in einer unübersichtlichen Fusionsgroßgemeinde niemand mehr engagiere. Mit der Reform würde zudem alles teurer, so die Einschätzung von Anne Petrick aus Rosenhagen, die sich auch ehrenamtlich um die Verwaltung gemeindeeigener Ländereien kümmert.
Wer soll denn bitte Anträge für den Wald in Rosenhagen schreiben? Meinen Sie, das macht dann der große Gemeindekirchenrat von allen? Meinen Sie, ich schreibe dann die Anträge für die Kirchengemeinde in Düpow? Ehrenamtlich, zusätzlich zu den Aufgaben, die wir so haben? Sie müssen auch dann Spezialisten einstellen und in meinen Augen wird die ganze Reform viel teurer.
Diplompädagoge Christoph Albrecht ist 2014 aus Berlin in die Kirchengemeinde Krampfer gezogen. Er arbeitet in einer diakonischen Einrichtung. Auch für ihn ist das neue Kirchengesetz Unsinn.
Es sind viele im Dorf, da weiß ich, die fahren nicht ins nächste Dorf in Gottesdienst, sondern die sind so verbunden mit dieser Dorfkirche und mit diesem Dorf, wo sie getauft sind, wo sie konfirmiert sind, wo sie geheiratet haben. Und da wollen sie auch ihren Pfarrer haben, da wollen sie ihren Gottesdienst haben und da wollen sie aber auch die Verantwortung tragen und nicht nachher sagen, also wir sind nur noch da, dass wir jetzt hier sonntags die Kirche aufschließen, wieder zuschließen, sauber machen.
Er wundert sich. Offenbar habe die Kirchenleitung nicht wahrgenommen, dass in Corona-Zeiten und angesichts teurer Mieten in den Metropolen das Land wieder attraktiv werde. Die kleinen Kirchengemeinden schrumpfen nicht, sondern wachsen, sagen Siegfried Weger und Andreas Haufe aus der Kirchenbasisinitiative.
Wir haben jetzt so einen Zuzug. Wir hatten ein Bebauungsgebiet bei uns. Das wurde über die Jahre nie voll. Jede 3 Jahre hat da mal einer gebaut. Jetzt sind die alle verkauft. Die ganzen Flächen, junge Leute. Kinder haben wir jetzt schon viel mehr und jetzt wurde so läuft in vielen Gemeinden jedenfalls. Weshalb soll man das kaputt schlagen?
Der Trend, es kommen wieder junge Familien, die aufs Land ziehen, weil man kann mittlerweile auf dem Land wieder leben und arbeiten und auch Geld verdienen. Die kommen zurück und wir dürfen diesen Schritt jetzt nicht bremsen, um Gottes Willen.
Und die Prignitzer sind nicht allein. Etwa 500 Kilometer weiter westlich. Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Alpen am linken Niederrhein hängt solidarisch das Protesttransparent Kirche im Dorf lassen. Der dortige Pfarrer Hartmut Becks ist einer der Sprecher der Initiative Kirchenbund im Rheinland, die rund 60 Mitglieder zählt. Auch sie setzen sich für die Stärkung der Ortsgemeinden ein.
Denn das Gemeindeprinzip ist ja eigentlich ein urreformatorisches Anliegen, nämlich zu sagen, dass die Kirche eigentlich die Gemeinde ist. Und im Augenblick haben wir ja viele Umschichtungsprozesse innerhalb der EKD, die eigentlich in Richtung Großinstitutionen gehen, Gemeinden fusionieren, Gemeinderechte auch schmälern. Und ich glaube wirklich, dass wir da auch gut aufpassen müssen. Nur die Frage ist, ob das richtige Rezept ist, Großeinheiten zu schaffen oder ob das richtige Rezept sein könnte, wieder sich zu konzentrieren auf kleinere Einheiten, zum Beispiel auch Gemeinden.
Zudem ist es für Becks auch kirchenrechtlich eine offene Frage, ob die Landeskirchen den kleinen Dorfgemeinden ihren Körperschaftsstatus entziehen dürfen.
Denn die Körperschaftsrechte der Kirchengemeinden gehen zurück eigentlich schon auf die Weimarer Reichsverfassung. Über die Weimarer Reichsverfassung ist dieses Körperschaftsrecht in die bundesrepublikanische Verfassung hineingekommen. Das heißt, eine Kirchengemeinde hat erstmal Körperschaftsrechte. Sie müsste sie selber im Grunde abgeben. Per Beschluss müsste sozusagen sie darauf verzichten. Und die Körperschaftsrechte sind ja einfach nicht so wegnehmbar von außen, sondern sind erstmal Rechte einer Kirchengemeinde und sind staatlich verliehen, nicht kirchlich.
Mehr als 500 Kilometer wieder zurück. Nachgefragt im Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Aus der Pressestelle dort heißt es, dass der Körperschaftsstatus nicht einzelnen Kirchengemeinden, sondern allein Landeskirchen und Bistümern verliehen worden sei. Grundlage dafür sei Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung in Verbindung mit Artikel 140 des Grundgesetzes. Die Kirchenleitenden argumentieren weiter, dass viele wichtige Aufgaben, etwa beim Daten-, Arbeits-, Kinder- oder Klimaschutz, nicht von ehrenamtlich Engagierten übernommen werden können. Dafür brauche man größere Gemeinden mit hauptamtlichen Mitarbeitern, wie eben jetzt im neuen Kirchengesetz beschlossen. Aber es bestehe eine kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit und damit für Dorfgemeinden die Möglichkeit, gegen die Reform zu klagen. Ein bisschen mehr in die Mitte, oder? In der Prignitz jedenfalls will man sich mit dem neuen Kirchengesetz über eine Mindestmitgliederzahl für Kirchengemeinden nicht abfinden. Man will sich nun auch juristisch wehren. Andreas Haufe von der Kirchenbasisinitiative Kirche im Dorf lassen sieht Handlungsbedarf nicht in den Dorfgemeinden, sondern bei der Kirchenleitung.
Reformiert doch mal eure Kirchenleitung. Bei uns funktioniert es ja und die Kirche wird weiter existieren. Und die Ehrenamtlicher müssen bleiben, aus dem einfachen Grunde, sie kosten nichts. Sie bringen den Segen für die Kirche. Und die Hauptamtlichen, dann müssen eben vielleicht einige Ämter der Hauptamtlichen zusammengelegt werden. Dann muss er eben mehr übernehmen.
Die Kirche im Dorf lassen. Das fordern Angehörige kleiner Gemeinden der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg. Thomas Glatt hat dazu Stimmen eingesammelt. Die Lage der Christen im kommunistischen China ist kompliziert. Und das fängt schon damit an, dass man nicht annähernd genau sagen kann, wie viele es eigentlich im Land gibt und man sich da nur auf Schätzungen verlassen muss, die dann zwischen rund 100 und 130 Millionen Gläubigen liegen. Diese Unsicherheit, die rührt unter anderem daher, dass es zum Beispiel neben der von Peking gelenkten chinesischen katholisch-patriotischen Vereinigung auch eine katholische Untergrundkirche im Land gibt, deren Mitgliederzahl unbekannt ist. Eine Untergrundkirche, die offenbar weiterhin existiert, auch wenn der Vatikan und die Führung in Peking ihr 2018 geschlossenes Abkommen über die gemeinsame Besetzung der Bischöfe voriges Jahr nochmal verlängert haben. Doch die chinesische Führung, die ist trotz solcher Verträge offenbar nicht bereit, die Freiheit der Glaubensausübung tatsächlich zu erlauben. Und dass in diesen Tagen Weihnachten vor der Tür steht, das erkennt man zwar an zahlreichen Lichterketten, doch wirklich frei feiern können die Christen im Land es nicht. Astrid Freieisen.
Chinas Megametropolen blinken und glitzern in der Weihnachtszeit in allen nur denkbaren Farben. Überall Lichterketten, quietschbunt und natürlich Werbung mit dem obligatorischen Zipfelmützenträger Santa Claus. Alles sehr amerikanisiert. Das ist Kommerz pur, mit vielen Rabattaktionen und hat mit Chinas schätzungsweise 100 Millionen Christen kaum was zu tun. Für sie ist Weihnachten Shengdanjie, das Fest der heiligen Geburt. Sie zelebrieren es traditionell in ihren feierlich geschmückten Kirchen. Wer einmal dabei war, der ist schnell ergriffen von einer besonders innigen Stimmung tiefer Freude in den gut besuchten Gottesdiensten. Um sie dreht sich alles. Es ist sogar Brauch, dass Katholiken die gesamte heilige Nacht in der Kirche verbringen und das mit Menschen anderer Konfessionen. Das Christkind wird symbolisch zur Krippe gebracht, begleitet von Musikkapellen. Es gibt lustige Sketche, Pantomime und sogar Volkstänze. An den Feiertagen beschenken Gemeindemitglieder Obdachlose, Kranke und Arme. Ping'an heißt auf Chinesisch Friede, der traditionelle Wunsch der Christen in China. Deshalb schenken sie einander gern Äpfel, denn Apfel heißt Pinguo und das klingt ein bisschen wie Ping'an. Die Religionspolitik der kommunistischen Partei hat das Weihnachtsfest gerade in den letzten Jahren aber sehr eingeschränkt. Minderjährigen ist das Betreten religiöser Stätten verboten. Universitäten verbieten ihren Studenten, auf dem Campus Weihnachten zu feiern. In Gottesdiensten wird die Zahl der Besucher streng kontrolliert. Und an vielen Orten sind die Kirchen seit Beginn der Corona-Krise ohnehin geschlossen. Das gilt auch für Gottesdienste zu Weihnachten 2021.
Weihnachten in China viel, Kommerz aber wenig. Religionsfreiheit, das war Astrid Freieisen.
Thank you.
Religionsgemeinschaften sind auch in sich extrem vielfältig. Es gibt überall unterschiedliche Strömungen, Denkrichtungen, Schulen, Konfessionen und dergleichen mehr. Und die unterscheiden sich nicht unbedingt so sehr in Fragen des Glaubens, sondern oft eher in Fragen der religiösen Praxis. Also welche Rolle spielt die Religion ganz praktisch im Alltag? Und da sieht man, die Vielfalt der religiösen Praxis, die zeigt sich nicht nur innerhalb von Religionsgemeinschaften, sondern auch innerhalb von Altersgruppen. Man geht ja leicht dem Vorurteil auf den Leim, strenges Befolgen religiöser Vorschriften, das sei vor allem älteren Menschen vorbehalten. Wenn man zum Beispiel von jungem jüdischen Leben in Deutschland spricht, dann umfasst das eine ziemlich große Bandbreite zwischen Orthodoxie und liberalem Judentum. Murat Kuyuncu hat in den vergangenen Wochen für uns junge Jüdinnen und Juden in Düsseldorf begleitet und sie nach ihren unterschiedlichen Sichtweisen auf ihre Religion und ihre religiöse Praxis befragt.
Freitagmittag. Es ist kurz vor Schabbat, dem wöchentlichen Ruhetag im Judentum. Für viele Gläubige ist diese Zeit von Freitagabend bis Samstagabend der Höhepunkt der Woche. So auch für Matvei, der in seiner Wohnung mit letzten Vorbereitungen beschäftigt ist.
Einmal bedeutet es, die Wohnung aufzuräumen, damit es schön aussieht. Und andererseits, was natürlich fast schon noch wichtiger ist, ist es, Essen zu haben. Wir können ja nichts kochen an Schabbat. Das heißt, alles Essen müssen wir vorher vorbereiten. Und damit es dann nicht zu stressig wird, machen wir das lieber frühzeitig.
Der sportliche Mann, Mitte 20, mit Vollbart und einer Kippa auf dem Kopf, lebt ein orthodoxes Judentum und hält sich an die religiösen Gebote und Verbote. Alles, was mit Arbeit und Aufwand zu tun hat, will er an Schabbat ruhen lassen. Das heißt, kein Autofahren, kein Computer, kein Handy oder Fernsehen.
Das prominenteste Beispiel, sage ich mal, ist, dass man kein Feuer machen darf an Schabbat. Und eine der Ableitungen davon ist beispielsweise, dass eben auch Elektrizität darunter fällt. Wir benutzen schon Elektrizität im Sinne von, dass das Licht an ist, ja, und wir profitieren sozusagen vom künstlichen Licht, das schon. Aber das geht halt eben nur, wenn man das Licht vorher einschaltet oder wenn man eine Zeitschaltuhr beispielsweise stellt. Man hat einen Wasserkocher, der sich selbst immer wieder regelmäßig aufkocht, sodass man halt heißes Wasser beispielsweise hat. Und damit das Essen warm ist, hat man zum Beispiel Wärmeplatten, wo man das dann draufstellt, damit das Essen wirklich warm bleibt. Also man weiß sich da zu helfen auf jeden Fall. Das führt dann eben dazu, dass man den Schabbat wirklich im besten Falle ganz spirituell auch irgendwo verbringt.
Auch Ausgehen oder Feiern sind für ihn am Ruhetag tabu. Oft sei er dafür von nichtjüdischen Freunden und Bekannten belächelt worden. Doch Matvei nimmt die Regeln für den Schabbat ernst. Für ihn sind das keine Einschränkungen.
Ich bringe ganz gerne das Beispiel, wenn man ins Kino geht, versucht man sich auf den Film zu konzentrieren, dann legt man sein Handy weg, dann kann man ein gutes Essen, man freut sich drauf, man redet nicht. Ja. Man verzichtet sozusagen gewissermaßen auf einige Dinge, um den Film wirklich gut erleben zu können. Und so sehe ich den Schabbat auch, weil der Schabbat ist dazu da, um sich zu erholen, ein bisschen runterzukommen, sich zu entschleunigen. Deshalb würde ich das halt keine Verbote nennen in dem Sinne, sondern wirklich Werkzeuge, die einem helfen, den Schabbat so zu erleben, dass er einen auch wirklich berührt und auch wirklich bedeutend gestaltet werden kann.
Ortswechsel. Es ist Freitagabend. Wir sind in der Düsseldorfer Altstadt. Während Matvei in diesen Minuten mit seiner Familie zu Hause den Ruhetag auf spiritueller Ebene genießt, zelebriert Mascha den Schabbat auf ihre Weise. Zusammen mit ihrer Freundin sitzt die schlanke, elegant gekleidete junge Frau mit offenen, gelockten, blonden Haaren auf der Terrasse einer gut besuchten Kneipe. In ihrer Hand ein Glas Wein.
Für mich ist es mehr so eine eigene Interpretation von Schabbat. Also ich lebe das eher so aus, wie es sich für mich gut anfühlt. Und manchmal fühlt es sich halt einfach gut an, dann eben jetzt mal ein bisschen auszugehen. Das ist für mich halt auch einfach eine Art von Ruhe. Auch wenn es laut ist und wir draußen sind, aber es ist für mich einfach eine Art Entspannung, dass ich gerade nichts machen muss, dass ich die Woche ausklingen lasse, weil das ist ja auch ein Teil vom Schabbat, ne, dass man die Woche beendet und in die neue Woche startet, einfach ein entspanntes Weinchen zu trinken.
Auch für ihre Freundin Natascha, eine junge Frau mit Brille, die schulterlangen Haare zusammengebunden und sportlich gekleidet, ist das Judentum alles andere als ein Regelwerk.
Jüdisch ist für uns halt einfach ein Gefühl und auch ein Gefühl der Zugehörigkeit, was halt auch nicht unbedingt an bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft ist. Das, was sich gut anfühlt und das, was sich für mich als Person akzeptabel ist, das mache ich dann halt auch. Und irgendwo ist es ja auch trotzdem eine individuelle Auslebe.
Die beiden jungen Frauen sehen sich als liberale Jüdinnen. In die Synagoge gehen sie nur zu besonderen Feiertagen und Anlässen. Religion ist für die beiden zwar wichtig, spiele im alltäglichen Leben aber keine große Rolle. Denn als Jüdin sei man oft im Fokus, findet Mascha.
Ich trage leider auch deutlich weniger mittlerweile meinen Davidstern am Hals als früher, weil ich halt eben mal schon fast physisch eben angegriffen wurde deshalb so. Und wenn ich halt merke, okay, das kann halt wirklich meiner Gesundheit schaden, dann reicht es mir auch einfach mehr aus, dass ich weiß, dass ich Jüdin bin, und dann schaue ich, okay, wo ist dann schon die Sicherheitsgrenze überschritten.
Angriffe, antisemitische Anfeindungen oder Beleidigungen stehen bei ihr zwar nicht an der Tagesordnung, aber trotzdem ist Mascha im Alltag vorsichtig und versucht, ihr Jüdischsein nicht zu thematisieren.
Viele, die offen jüdisch leben, hatten schon die Situation, dass man sich, weiß nicht, für den Nahostkonflikt rechtfertigen musste oder ich weiß nicht, warum man vor Synagogen Securities hat oder so. Warum muss man das mal erklären und solche Geschichten? Ne? Ich habe das Gefühl, dass viele einfach diesen Bedarf haben, vielleicht auch mehr zu wissen. Aber das endet oft halt damit, dass man dann irgendwie so, ja, einfach sich rechtfertigen muss für irgendwas. Aber siehst du das denn wirklich so? Oder hast du da vielleicht Kritikpunkte? Oder, aber es ist ja eigentlich so und so. Und warum siehst du das anders? Und da kommt man schon oft in diese Situation. Und manchmal hatte ich aber auch so Situationen, da wurde das einfach hingenommen als Punkt, period. Wird nicht diskutiert, schön. Ist mir egal, so, ne?
Auch ihre Freundin Natascha hatte schon oft das Gefühl, sich für ihre Religion und für die jüdische Gemeinde erklären zu müssen. Und selbst wenn es nicht so sei, hätte sie jedes Mal den Eindruck, ständig auf ihre Religion reduziert zu werden, sagt die junge Studentin.
Es gibt halt Leute, da merke ich, okay, die haben halt einfach Bock drauf. Die haben vielleicht auch nie so wirklich jemanden getroffen, der jüdisch ist. Und die sind halt auch einfach interessiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, okay, jetzt möchte ich eigentlich gar nicht darüber erzählen, weil ich jetzt auch nicht das Gefühl habe, dass dieses Gespräch auch einfach ehrlich verläuft.
Oft gäbe es aber auch unangenehme Momente, in denen die Freundinnen das Gefühl haben, mit Samthandschuhen angefasst zu werden, erklärt Mascha.
Dann lernt sie jemanden kennen und dann sagt sie so, oh, du bist jüdisch, und oh, und das ist dann direkt so eine Hemmschwelle, so, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, was ich sage, so, ne? Das ist dann natürlich auch nicht Sinn der Sache. Also die haben da so ein bisschen Bammel vor, was ja eigentlich Quatsch ist, ne? Also man kann ja absolut ganz normal uns Fragen stellen. Natürlich, manchmal ist das auch so ein bisschen ausgesättigt irgendwie, wenn man das halt in jeder neuen Runde dann wieder die gleichen Themen aufbauscht, dann hat man irgendwie einfach keine Lust mehr, man will einfach mal über andere Themen reden.
Die beiden Freundinnen bestellen sich ein weiteres Glas Wein, kommen mit anderen Gästen am Tisch ins Gespräch, unterhalten sich über andere Themen und genießen ihren persönlichen lebhaften Schabbatabend. Ganz anders genießt Matvei seinen Schabbat. Für ihn ist das kein Regelwerk, das es zu befolgen gilt, sondern ein Wochenabschluss, auf den sich der junge Familienvater jedes Mal freut.
Freunde, Familie kommen dann in der Regel Freitagabend, manchmal haben wir auch Gäste am Samstagmittag, und in der Regel hat man dann ein Gebet vorher, also das Freitagabendgebet, das Willkommensgebet für Schabbat sozusagen. Und dann hat man eine gemeinsame Mahlzeit einfach. Und dann quatscht man, singt Lieder, man isst. Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Atmosphäre, wenn man Gäste hat, die man mag.
Junges jüdisches Leben in Deutschland zwischen Orthodoxie und liberalem Judentum. Murat Kujuncu war für uns in den vergangenen Wochen in Düsseldorf unterwegs mit jungen Jüdinnen und Juden. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's gleich nach den Nachrichten unser Medizinmagazin Sprechstunde. Und dort geht es dann um das Thema Musiktherapie, wie Klänge heilen helfen. Und Sie können sich an dieser Sendung wie immer beteiligen unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.